Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, war und der da kommt. Amen. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, ist eine wunderbare Einstimmung auf diese Predigt und auch auf den der Predigt zugrunde liegenden Text. Wir finden ihn im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel, die Verse 2 bis 11. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, unser Text beschäftigt sich mit unserem Glauben und dem Leben aus dem Glauben. Wir beziehen das auf unser Leben, auf ihres, auf meins. Jeder Mensch ganz persönlich. Christsein ist kein bloßes Leidens- und Todesgedenken, sondern will authentisch gelebt werden. Glaube heißt immer auch Beziehung. Christen sind keine Schauspieler. Wir sollen authentisch leben. Und wie das geht, zeigt uns der Text und wir wollen nochmal die Verse durchgehen. Die Verse 2 und 3, ich wiederhole sie nochmal. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das heißt, die Grundlage unseres Glaubens bekommen wir geschenkt. Die muss man sich nicht erarbeiten. Wir alle sind durch Schule, Ausbildung gegangen und haben dort das notwendige Wissen uns erarbeitet, das wir dann am Arbeitsplatz anwenden können. Und für die Dinge in weltlichen Bezügen muss das auch so sein. Man fällt nicht als Schmied vom Himmel, man wird auch nicht als Ärztin geboren, sondern das muss man sich erarbeiten. Aber mit dem, was wir für das christliche Leben brauchen, sind wir beschenkt. Er beruft uns und er qualifiziert uns. Viele kennen sicher diesen Spruch, ich finde ihn immer sehr gut, Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Und da könnten wir jetzt viele Geschichten auch im Alten Testament anschauen, wo es genau so gewesen ist. Im Reich Gottes funktioniert es eben andersherum als in der Welt. Da wird geguckt, ob jemand die Qualifikation hat, und dann wird er auf dieser Stelle eingesetzt. Die Gnade Gottes muss und kann man sich nicht erarbeiten, man muss sie sich schenken lassen. Für religiöse Menschen oder Menschen, die Religion suchen, ist das oft eine Hürde, die sie vom christlichen Glauben abhält. Ja? Kleine Kinder kriegen ja manchmal schon eingetrichtert, lass dir nichts schenken. Und das zieht sich dann das ganze Leben durch. Und das mag ja in der Erziehung durchaus berechtigt sein, weil man Kinder vor finsteren Leuten schützen muss. Aber Gott ist nicht finster, sondern gut, und er will uns die Gnade schenken. Kommen wir zu Vers 4. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Das könnte man jetzt einmal ganz tief ausarbeiten. Die Vergänglichkeit ist durch die Begierde der Menschen in der Welt, und das führt uns zwangsläufig zurück zum Sündenfall. Es war ja die Begierde, so zu sein wie Gott, die dann dazu geführt hat, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind und eben auch sterben müssen. Als Nachfolger Jesu haben wir Anteil an der göttlichen Natur, sodass wir der Vergänglichkeit dieser Welt mit ihren Begierden entfliehen können. Es gilt zwar weiterhin, der Sünde Sold ist der Tod, wie es Luther übersetzt hat. Wir werden also auch sterben müssen, auch wenn wir gläubig sind, aber trotzdem wissen wir, dass wir nicht mehr Teil dieser vergänglichen Welt in der letzten Konsequenz sind, weil wir auf die Ewigkeit zuleben. Wir sind also nicht mehr so unterwegs, wie die meisten Menschen um uns herum unterwegs sind. Deren Denkhorizont beschränkt sich auf die Zeit zwischen Geburt und Tod. Und deswegen müssen sie möglichst viel an Bedürfnisbefriedigung in dieses Leben hineinbringen. Das führt zu einer permanenten Rastlosigkeit. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt, die Älteren vermute ich ja. Edith Piaf, das war eine französische Chanson-Sängerin, und die Lieder sind an sich auch ganz schön. Viel schöner als das, was einem heute aus dem Radio entgegenträllert. Aber die Texte sind dennoch keine christlichen Texte. Und ihr wohl bekanntestes Lied ist Je ne regrette rien, ich bedauere nichts. Und in diesem Lied heißt es, nein, ich bereue nichts, nein, nochmal nein, nein, ich habe nichts zu bereuen. Dieser Liedtext ist Auflehnung gegen Gott, und er zeigt die Rastlosigkeit eines Menschen, der nur im Hier und Jetzt lebt. Natürlich wissen alle Menschen dennoch um ihre Vergänglichkeit, was ihr diesseitiges Leben angeht. Der Tod wird verdrängt, aber wissen tun's natürlich doch alle. Wir Christen leben aber auf eine ewige Herrlichkeit bei Gott zu und blicken deswegen über den Tellerrand des irdischen Lebens hinaus. Für uns ist das Hier und Jetzt nicht das Letzte. Wir kommen von Ostern her, wir sind Protestleute gegen den Tod und Protestleute gegen die Vergänglichkeit. Wir können also als Christen entspannt und fröhlich unsere Lebensstraße ziehen, weil das, worauf es letztlich ankommt, von Christus am Kreuz von Golgatha längst vollbracht wurde. Und das sollen wir auch, fröhlich jeden Tag mit Gott leben. Die Gefahr könnte dabei sein, dass wir irgendwann den Grund der Fröhlichkeit vergessen. Das sollen wir natürlich nicht. Deswegen ist es wichtig, am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen, die Heilige Schrift zu lesen und sich in Treue in seiner Nachfolge zu üben. Glauben ist Beziehung und Beziehung muss gepflegt werden. Das gilt unter Menschen wie auch zwischen Gott und Mensch. Und wie nun dieser gelebte Glaube als lebendige Beziehung gestaltet werden soll, das lesen wir in den Versen 5 bis 11. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Dann, wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Man kann das, wenn man es zusammenfasst, so betrachten. Diese Verse, die wir gerade gehört haben, sind ein Zwischenruf Gottes in unser Leben hinein. Man könnte es so übersetzen, schaut auf das eigene Leben und orientiert euch und kehrt um, wenn es notwendig ist. Denn wenn wir nochmal genau hinhören, dann sehen wir ja, dass es sich nicht um Ungläubige handelt, die hier angesprochen werden. Es heißt nämlich, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Es geht also um die Gefahr, dass diejenigen, die eigentlich im Glauben leben, das vergessen. Es ist ja noch nicht allzu lange her, da war Aschermittwoch, also gut, die ganze Passionszeit und ein paar Wochen seit Ostern. Und Aschermittwoch ist ja auch als politischer Aschermittwoch bekannt. Und das geht eigentlich zurück auf Bußpredigten, auf kirchliche Bußpredigten zu Beginn der Passionszeit. In der Kirche geht es in der Tat um Buße. Diejenigen, die in der Nachfolge leben, werden zur Buße aufgefordert. Die, die noch nicht im Glauben leben, natürlich auch. Aus diesen heutigen Aschermittwochsveranstaltungen in der Politik ist aber etwas ganz anderes geworden. Da geht es in der Regel um das, was man den anderen als Sünden vorwirft. Man nennt es in der Regel gar nicht mehr Sünden, sondern halt politische Verfehlung, politische Fehlentwicklung, falsche Entscheidungen. Die wirft man den anderen vor. Und wir merken den zentralen Unterschied. In den Reden am politischen Aschermittwoch sind die anderen das Problem und man selber ist gut. Die christliche Bußpredigt sagt, betrachte dich selbst, frage dich selbst, wo du Gott untreu geworden bist. Christsein beginnt also mit der Betrachtung der eigenen Sündhaftigkeit und nicht der anderen. Vielleicht nächstes Jahr, wenn wieder politischer Aschermittwoch ist, dann denken Sie daran, das ist der Unterschied zu dem, wie es bei Kirchens ist. So gilt für uns als Botschaft, meine Sünden kümmern mich mehr als die der anderen. Und deswegen will ich mein Leben stärker an Gott ausrichten. Ich möchte dem Herrgott mehr vertrauen, zu dessen Ebenbild ich geschaffen bin. Dazu sollen wir das Geschenk seiner Liebe nicht aus den Augen verlieren. Und unser Auftrag soll im Alltag Gestalt für andere spürbar gewinnen. Die letzten Verse, die wir gehört haben, sind quasi eine Gebrauchsanweisung, eine siebengliedrige Kette. Bemüht euch deshalb nach Kräften, dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten kommt. Zum richtigen Verhalten soll die Erkenntnis kommen. Zur Erkenntnis die Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit die Ausübung des Glaubens, zur Ausübung des Glaubens die geschwisterliche Liebe und zur geschwisterlichen Liebe die Liebe überhaupt. Und für dieses Streben nach einem authentischen Christenleben hat Gott zugesagt, dass er mit uns geht und dass wir nicht straucheln werden. Es liegt also eine Verheißung auf diesem Leben. Sie alle kennen das Lied, das Fußballfans gerne singen, You'll Never Walk Alone. Du wirst niemals alleine gehen. Da gab es mal von der Stiftung Marburger Medien gab es auch so eine Karte, wo es drauf stand. Und ich dachte, ich habe noch welche, aber die habe ich schon alle verteilt. Sonst hätte ich heute ein paar mitgebracht. You'll never walk alone. Für uns Christen ist das nicht nur dann wahr, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Fußballfans haben oder auf die gleichlautende Zusage des Bundeskanzlers vertrauen, wenn es um die Gaspreisbremse geht. Da hat er nämlich auch diesen Satz gesagt, als also der Staat sicherstellen wollte, dass unsere Gasrechnung nicht zu hoch wird, hat der damalige Bundeskanzler Scholz gesagt, you'll never walk alone. Für uns Christen ist das in einem viel tieferen Sinne wahr. Unser Herr Jesus Christus wird in guten wie in bösen Tagen an unserer Seite gehen. Amen. Herr Jesus Christus, lass du uns glaubwürdige Zeugen deiner Heilsbotschaft sein und lass uns spüren, dass du bei uns bist. Amen.